Und jetzt haben sie auch ein Video gemacht bei der Lokalzeit wieder und auch beim Sat.1. Und da sieht man auch, da haben sie nachträglich dann ein Gerät hingestellt, was an einem Stacheldraht angeschlossen ist. Und Stacheldraht ist ja verboten, ne? Das darf ja gar nicht sein. Ne?
Die haben da ein Gerät hingestellt?
Ja.
Und an den Stacheldraht angeschlossen?
Ja, genau. Die haben gezeigt, dass halt, wir haben doch Strom drauf am Stacheldraht. Nicht an der Litze oder Aludraht oder sowas, wie es sein sollte, sondern am Stachel.
Hier ist der Wolfspodcast. Die Stimme unserer wilden Wölfe. Von und mit Sabine Sebald.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und ich freue mich heute ganz besonders, dass der Gründer und Chef der Taskforce Artenschutz wieder dabei ist. Hallo und herzlich willkommen, Max.
Hi Sabine, hi alle da draußen und ich freue mich wieder hier zu sein.
Ein Hallo geht übrigens heute auch mal raus an alle neuen Hörerinnen und Hörer. In den letzten Wochen sind ganz, ganz viele dazugekommen. Fühlt euch wärmstens willkommen in unserer Community. Wir sind glücklich, dass ihr dabei seid, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt. Und ihr wisst ja, euer heißer Draht zu uns bei Fragen und Anregungen einfach über info@derwolfspodcast.de. Wir freuen uns über jede Nachricht und beantworten dir auch so schnell wie möglich. So Max, zu dir gibt es Neuigkeiten. Du hast in den letzten Wochen sprichwörtlich dein blaues Wunder erlebt.
Ja, wir hatten zugespielt bekommen eine kleine Anfrage der AfD im Landtag Brandenburg. Da ging es im Grunde ja darum, dass militante Jagdgegner und selbsternannte Tierschutzaktivisten ja dort ihr Unwesen treiben und wir als quasi Organisation namentlich erwähnt wurden.
Und der Inhalt der Anfrage war, was wollten die damit bezwecken? Die wollten klären, ob ihr überprüft werden müsst oder ob man euch sanktionieren muss. Was war der Grund der Anfrage?
Naja, das Ziel würde ich jetzt mal einfach unterstellen, dass der Verfassungsschutz uns am Ende verbietet. Das ist so auch die letzte Frage des Ganzen gewesen, ob der Verfassungsschutz uns schon auf dem Schirm hat und mit Begründung bitte.
Das ist tatsächlich so da erwähnt, ja, das Wort Verfassungsschutz ist da gefallen im Zusammenhang mit euch. Man wollte euch da in eine Ecke drängen, in eine ideologische Ecke. Da ging es darum, euch zu unterstellen, dass ihr militant seid und dass ihr, ich zitiere, linksradikal seid. Das ist schon stark, oder? Die Anschuldigung.
Also zuerst musste ich wirklich drüber lachen, fand es sehr amüsant, aber es ist letzten Endes ja auch ein Stück weit rufschädigend am Ende. Wir sind ja relativ frisch da draußen. Es gibt nicht allzu viel zu finden zu uns online. Und jeder, der interessiert ist und einfach mal die Taskforce googelt, stößt dann relativ schnell auf diese Anfrage. Und ja, da mussten wir jetzt auch ein kleines Statement setzen. Das habe ich dann auch gestern veröffentlicht bei Social Media, um einfach dem Ganzen ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Und im Grunde ist alles, was da drin steht in diesem zweiseitigen Papier, die reinste Farce. Also da geht es ja darum, dass Hochsitze beschädigt wurden, dass wir absolute Jagdgegner sind. Da steht ja verfassungsfeindlich im Raum und linksextreme Anarchisten und ach, was weiß ich, was da noch alles drin stand.
Ja, so wie sich die kleinen Geister der AfD, so eine aktivistische Gruppe, vorstellen. Das Ganze passt ja in den Tenor der Zeit. Der Angriff auf die Zivilgesellschaft, er hat ja begonnen, nicht nur seitens der AfD, auch andere Politiker haben sich diesem Ziel jetzt verschrieben, die Zivilgesellschaft zu schwächen. Betrifft vor allen Dingen NGOs. Nun betrifft es auch dich und ich sage auch bewusst uns. Ich bin ja auch ein Teil der Taskforce, bin ja teilweise auch sogar mit draußen gewesen da in Brandenburg. Ich finde es aber gut, dass du vor der Welle geschwommen bist, dass du das gestern auch auf Social Media bekannt gegeben hast und dich auch ganz klar dazu geäußert hast. Und ich kann an dieser Stelle nur sagen, liebe Leute, gebt nichts darauf, was die AfD in Umlauf bringt. Das hat immer irgendeinen tieferen Sinn. Und sei es eben halt, euch zu schwächen oder euch sogar aus der Welt zu schaffen. Ihr seid unbequem, ihr deckt auf, ihr legt den Finger in Wunden und ihr seid vor allen Dingen auch jemand, der sich auch nicht beugen lässt von denen. Und das macht denen tendenziell natürlich Angst. Kann man verstehen, aber anstatt sich damit auseinanderzusetzen und vielleicht auch mal das Gespräch zu suchen und zu fragen, wer seid ihr, wir kennen euch nicht, geht man dann diesen Weg. Das hat also jetzt eine richtige Dimension angenommen. Ich gehe davon aus, dass sich auch schon die Juristen darum kümmern von eurer Seite, oder?
Genau, das haben wir an unsere Rechtsabteilung übergeben und irgendwo ist es ja auch ein Ritterschlag für uns. Ich persönlich oder mir ist jetzt keine konkrete Organisation bekannt, gerade auch mit Schwerpunkt Wolf, wo so eine kleine Anfrage schon mal gestellt wurde, wo darüber debattiert wurde in dem Umfang.
Die wollen euch einschüchtern und das lassen wir uns natürlich nicht gefallen. Und es sei an dieser Stelle nochmal ausdrücklich betont, die Taskforce macht natürlich nichts, was in irgendeiner Weise justiziabel wäre oder gar kriminell. Hier geht es nur darum, eben halt Artenschutzkriminalität aufzudecken. Und ja, sei auch angekündigt, liebe AfD, wir werden natürlich nicht aufhören. Das ist ganz klar. Wir lassen uns davon nicht einschüchtern.
Und ich möchte auch betonen, ich freue mich jetzt schon auf die unzähligen Besuche, die ich persönlich in Brandenburg abstatten werde.
Also Max, ich glaube, du hast die richtige Einstellung dazu. Du hast im Internet oder auf Social Media die richtigen Worte dazu gefunden. Mehr ist an dieser Stelle, glaube ich, nicht dazu zu sagen, außer du hast jetzt Scheiße am Schuh. Ne? Mehr aber auch nicht, weil damit können wir, glaube ich, ganz gut umgehen. Und ich hoffe, dass du weiterhin zeigst, was in dir steckt. Und sei an dieser Stelle auch nochmal süffisant erwähnt, dass die Taskforce Artenschutz mit jedem Tag stärker wird. Es kommen immer neue Leute dazu. Selbstverständlich anonym. Die meisten Namen kennt ihr nicht. Einige, die sich offen dazu bekennen, die nennen ihren Namen, die zeigen sich auch öffentlich. Aber die allermeisten tun das nicht und das ist auch gut so. Das bringt natürlich eine gewisse Sicherheit für uns alle mit. Ne? Aber es werden täglich mehr und deshalb ist die Taskforce Artenschutz ein Erfolgsmodell.
Richtig. Wir sind auch unheimlich stolz darauf, dass wir wirklich so sehr gewachsen sind. Seit dem 18. Januar ist das Wachstum ja nicht nur auf Social Media zu erkennen, sondern mein E-Mail-Postfach läuft über. Ich kriege unzählige Nachrichten, auch über WhatsApp und über die ganzen anderen Kanäle. Es macht Spaß und erfüllt mich auch mit Stolz, dass wir endlich was bewegen können. Ne? In den ganzen 25 Jahren Wolfsdebatte in Deutschland habe ich jetzt so wirklich das Gefühl, es geht ein Stück vorwärts.
Das ist richtig. Und ich glaube, das sind genau die richtigen Zeichen zur richtigen Zeit. Lass uns da einfach weitermachen, wo wir sind. Und lass uns versuchen, ein bisschen was noch zu erreichen in der öffentlichen Diskussion über die Rückkehr der wilden Wölfe. So, wir sind heute in Hürtgenwald. Das ist ein Ort, von dem habe ich noch nie früher gehört. Das liegt auf jeden Fall in der Eifel. In NRW und ja, dort haben sich in den letzten 10 Tagen Dinge zugetragen, über die wir heute dringend berichten müssen und die wir heute so ein bisschen versuchen einzuordnen.
Ja, und zwar gab es da Risse. Und zwar bei dem Loscheidhof. Das ist ein regional sehr bekannter, eine sehr bekannte Metzgerei, Hofladen. Wirkt erstmal alles sehr familiär. Ja, und da kam es dann am 21.05. zu einem Riss. Mutmaßlich durch einen Wolf. Ne? Die Beprobungen wurden ja seitens des Rissgutachters entnommen, stehen aber ja noch aus, ne? Die Befunde. Ja, der Loscheidhof selber hat das über Social Media bekannt gegeben und zwar an dem 22.05. via Instagram. Ne? Okay. Und eine Stunde später schon waren ja unsere Leute vor Ort, schauten sich alles an, schauten sich um, sicherten Spuren und Beweise, dokumentierten alles fein säuberlich, so wie wir das als Taskforce ja auch letztlich machen.
So, dann sind Sie an demselben Tag nach Hause gefahren, natürlich mit einem unguten Gefühl, weil Thema Herdenschutz, großes Thema dort. Und es passierte aber genau das, was zu befürchten war, was wir leider auch erwartet haben. Ja, 2 Tage später am Sonntagmorgen kam es zu einem erneuten Riss.
Ja, wieder wurde es bekannt gegeben über den Social-Media-Kanal des Loscheidhofes. Wieder wurde der Wolf sofort angeprangert. Es war eine Wolfsattacke mit Ansage, ne, das muss man einfach sagen. Der Zaun, ja, da kommen wir später noch drauf zurück, ist ja wie er ist. Und leider Gottes wurde nicht wirklich nachgebessert nach dem ersten Übergriff.
Ja, und wieder waren unsere Leute ja relativ schnell, ich glaube innerhalb von einer Stunde vor Ort. Ja. Am Sonntagmorgen haben sich dort alles angeguckt, fanden diesmal tatsächlich die toten Tiere noch auf der Weide vor, sind die ganze Weide abgelaufen, haben alles gefilmt, haben alles fotografiert, haben alles festgehalten, was wir jetzt brauchen, um weiter aktiv werden zu können. Und vor allen Dingen haben sie dieses besagte Video gemacht, was momentan ja durch die Decke geht bei Instagram und bei Facebook. Wir haben daraus ein Reel gebastelt. Das sind einfach nur 30 Sekunden. Kamera draufhalten im Vorbeifahren auf diese Weide mit den toten Tieren. Max, ich glaube, wir sind mittlerweile bei Instagram und Facebook zusammen bei über 200.000 Abrufen. Muss man sich mal vorstellen. vorstellen.
Es ist der Wahnsinn.
Oder? Es ist der absolute Wahnsinn. Wir haben natürlich klar, wir haben Off-Text gemacht dazu und haben das ganz klar eingeordnet und haben auch ganz klar bemängelt, dass hier Tierleid mit Ansage passiert ist und in Kauf genommen wurde. Und ja klar, wir haben uns darüber aufgeregt, aber ich glaube, das ist ja wohl auch das Mindeste, was man tun kann, wenn man sieht, wie diese Risse entstanden sind, oder?
Ja, es ist, man muss es wirklich sagen, Menschenversagen. Das hätte alles verhindert werden können.
Das sehe ich auch so. Also auf jeden Fall war an diesem Sonntag für uns klar, also Sonntagabend, als der Tag abgelaufen war, dass jetzt hier sehr, sehr viele Fragen im Raum stehen. Ne? Nicht zuletzt eben halt, was ist wirklich passiert vor Ort? Warum bestand dort kein Herdenschutz? Warum wurde jedoch vom Wolfsberater ein optimaler Zaun und damit Herdenschutz bestätigt? Das stand ja dann schon auch in der Zeitung, in der Aachener Zeitung übrigens. Ja. Und wieso berichten die Medien, wie zum Beispiel eben erwähnt die Aachener Zeitung, der WDR, Sat.1 und übrigens auch der Kölner Stadtanzeiger, warum berichten die wieder einmal so unausgewogen über diese ganzen Ereignisse dort vor Ort? Und weiß die zuständige Behörde vom Land, das LANUG, davon, dass hier Herdenschutz bestätigt wurde, obwohl er gar nicht vorhanden war? Und wie will sie damit umgehen? So, und das sind genau die Fragen, die wir heute in dieser Folge klären wollen. Und dafür haben wir uns zwei Gäste eingeladen, die aus der Region sind und die Hintergründe für uns aus erster Hand und schon sehr lange kennen. Thomas war als einer der Ersten vor Ort und ihn begrüßen wir als Erstes. Hallo Thomas.
Herzlich willkommen, Thomas.
Hallo ihr beiden.
Wie habt ihr denn von dem ersten Riss erfahren, lieber Thomas?
Das war ganz zufällig auf Facebook, in einer Facebook-Gruppe zu dem Ort. Da hatten wir das gesehen und sind dann direkt neugierig geworden.
Was haben Sie geschrieben? Also was wurde geschrieben? Wie wurde es geschildert?
Das war über den Hof selber. Die haben quasi einen Beitrag veröffentlicht, direkt mit den Rissbildern. Und ja, einen sehr herzzerreißenden Text dazu verfasst, was passiert ist. Daraufhin sind wir dann darauf aufmerksam geworden und haben uns gedacht, das könnte uns vielleicht interessieren. Wir würden da vielleicht mal gerne hinfahren.
Ihr habt genau das Richtige gemacht. Ihr seid sofort hingefahren, als die Ereignisse noch frisch waren, um eben halt auch, und da kommen wir ja später noch zu, alles zu dokumentieren und Beweise zu sichern. Aber was habt ihr dort jetzt vorgefunden, als ihr da angekommen seid?
Vorgefunden haben wir erstmal eine Weide eingezäunt und Weidetiere, ein paar Schafe da drauf. In der Nähe ist ein Parkplatz, da sind Kriegsgräberstätten, da fährt man ein kurzes Stück an dem Hof vorbei, quasi zwischen der Weide und dem Hof durch, auf einer wirklich vielbefahrenen Bundesstraße. Und dann haben wir uns da auf diesen Parkplatz der Kriegsgräberstätten erstmal hingestellt, weil man von da aus gut um den Feldweg, um die Weide rumlaufen kann. Das haben wir dann auch erstmal gemacht und haben uns dann den Zaun einmal angeguckt von außen. Erstmal relativ neutral geguckt, was wir da vorliegen hatten. Das war eine Stahlmasche. Oben und unten wurde Stacheldraht geführt und das ging sich um die ganze Weide rum. Wir sind dann die eine Hälfte abgelaufen. Das war ein Feldweg und am anderen Ende des Feldweges kamen wir dann auf einen Spielplatz. Und dann haben wir uns von da aus auch nochmal die Lage weiter angeschaut.
Waren da noch Tiere auf der Weide zu dem Zeitpunkt?
Ja, also quasi alle anderen Tiere sind noch auf der Weide geblieben. Wie wir dann später auf dem Rückweg, als wir uns die Tiere nochmal genauer angeschaut hatten, festgestellt hatten, waren auch mindestens zwei verletzt, angeschlagen, auf jeden Fall sehr stark humpelnd. Und das hatten wir dann auch alles für unsere Aufnahmen erstmal so dokumentiert.
Okay.
Video und Fotomaterial.
Lass uns mal ganz kurz für alle Nicht-Ortskundigen erklären, wie ist die unmittelbare Umgebung des Hofs? Also wie ist der gelegen? Was ist da noch in der Nähe? Sind da viele Menschen, wenige Menschen, viele Autos? Erzähl mal so ein bisschen, was wir ein Bild davon kriegen.
Also man fährt quasi den Ort raus, dann hat man erstmal ein kurzes Stück, wo links, rechts quasi ganz normale Ackerflächen sind und dann kommt man durch eine sehr langgezogene Kurve und in dieser Kurve liegt rechts der Hof mit Hofladen, Wohnhaus, da sind Wohnmobilunterstellplätze und. Und zu der linken Seite sind dann, fährt man, ja, es ist ein kleines Wäldchen, würde ich es mal nennen. Da kann man auf den Parkplatz fahren, wo dann auch der Spielplatz hintergelegen ist. Und hinter diesem Spielplatz fangen dann auch die Weiden an. Also es ist quasi eine der wenigen Hauptzubringer, um von Düren aus Richtung Eifel zu fahren. Also es, Tempo 100 ist da erlaubt. Es ist eine sehr, sehr viel befahrene Straße. Wie gesagt, der ganze Hofladen ist auch auf der anderen Seite. und Radfahrer. Also da ist eigentlich tagsüber sehr, sehr viel los.
Das ist nochmal wichtig hervorzuheben, weil wir darauf später nochmal kommen werden, weil es ja auch letztendlich darum geht, wann haben diese Risse stattgefunden. Da gibt es auch widersprüchliche Aussagen. Also die Situation der Zäune haben wir schon besprochen. Ihr habt so einen klassischen Weidezaun mit Stacheldraht und Drahtgeflecht vorgefunden. Jetzt kommen wir auf ein ganz wichtiges Thema zu sprechen. Es war in ganz vielen Beiträgen, aktuell jetzt sogar auch im Kölner Stadtanzeiger, die Rede von Elektrozäunen auf dieser Weide vom Loscheidhof. Wir haben aber ja dort vor Ort vorwiegend einen Zaun aus Drahtgeflecht und Stacheldraht vorgefunden. Die darf man meines Wissens nach gar nicht unter Strom sitzen. Hast du dafür eine Erklärung, warum das überall steht, dass da Stromzäune überwunden wurden?
Ja, also eine Erklärung habe ich dafür nicht, wieso es überall steht. Ich kann nur sagen, was wir vorgefunden haben. Es war, wie gesagt, der Stacheldraht oben unten um die komplette Weide geführt, das Drahtgeflecht. Meines Wissens nach gibt es eine DIN-VDE-Regelung, die das Ganze auch so beschreibt, wie man einen Elektrozaun aufzustellen hat. Und da steht unter anderem drin, dass Stacheldrähte nicht elektrifiziert werden dürfen aus Personen- und Tierschutzgründen. Man könnte sich drin verfangen und was bei Stacheldraht ja schon wahrscheinlicher ist als bei einer normalen Strommütze. Ja, und wenn man sich verfängt, dann kriegt man halt permanenten Stromschlag. Also wenn Strom drauf war, wäre das illegal. Wir kommen dazu, dass da ja noch ein Spielplatz in der Nähe ist, wo Kinder spielen mit direktem Zugang. Ja, ich weiß es nicht. Also wenn Strom drauf war, wäre es illegal. Wir haben es so vorgefunden. Ich meine, ich bin Elektriker. Mit Strom habe ich jetzt nicht so ein Problem, da mal dran zu fassen. Das habe ich auch getan und die Tiere waren auf der Weide. Und ich sag mal, nach 30 Sekunden die Hand an dem Stacheldraht, meine ich zu behaupten, dass da kein Strom drauf war.
Und jetzt nochmal ganz kurz. Wir reden jetzt von einem Stacheldrahtzaun, der neben einem Kinderspielplatz angebracht ist.
Genau, also von diesem Kinderspielplatz aus, da kommt auch noch so ein bisschen Hecke, aber jetzt nicht wirklich dicht. Da ist so ein Bachlauf, da können die Kinder spielen und man kommt auch auf direktem Wege vom Kinderspielplatz, der führt quasi wieder auf diesen Feldweg und da geht's dann auch direkt mit diesem Stacheldraht weiter.
Wahnsinn. Gibt es da Hinweisschilder, irgendwie Warnschilder, dass da eine Gefahr, dass da eine potenzielle Gefahr besteht für Kinder, weil da Stacheldrahtzaun und Elektrozäune in der unmittelbaren Nähe sind?
Nein, wir haben keine gefunden. Wir sind ja von beiden Seiten auf den umliegenden Feldweg, einmal von der Straßenseite und einmal vom Kinderspielplatz aus entlang gegangen und wir haben kein Hinweisschild gefunden. Es ist uns keins aufgefallen, nein.
Also ihr seid diese Weide umlaufen und habt Spuren gesucht, letztendlich auch von Wölfen, ne? Weil darum geht es ja, dass das wahrscheinlich Wölfe waren, die für diese Risse verantwortlich sind. Und ihr habt auch eine Stelle gefunden, an der die Wölfe mutmaßlich eingedrungen sind.
Genau, als wir den Feldweg dann passiert haben, sind wir auf dem, wie gesagt, auf diesem Spielplatz gelandet. Da ist, also ich versuch's mal zu beschreiben, da ist, es sieht aus wie ein Bachlauf. Es ist aber, ich glaube, über die letzten Monate, vielleicht sogar Jahre, eine Ausspülung entstanden und dort ist so ein bisschen spielerisch für Kinder so ein Bachlauf dann nachher dann mit eingerichtet worden. Und in diesem Bachlauf haben wir schon, es muss von den letzten Tagen gewesen sein, Fußspuren gefunden. Sowohl von, wie ich definitiv glaube, einem Wolf und sehr viel Schuhabdrücken. Und diesen sind wir dann auch mal gefolgt in dieses kleine Dickicht rein. Also Dickicht ist doch schon fast übertrieben. Man kann sehr gut da durchlaufen. Und von da aus wird man quasi in Richtung Zaun geführt. Und dieser Zaun war an der Stelle frisch präpariert mit, würde behaupten, es ist ein Regal, so ein Gitterregal, wie man es aus Kühltruhen, Kühlschränken kennt.
Genau, die Bilder liegen mir ja auch vor, das sieht für mich aus wie ein Kühlschrankgitter. Also ja, sehr also fachmännisch.
Salopp gesagt, das, wo die Tiere später sowieso drin gelandet werden wahrscheinlich. Also auf jeden Fall, es ist sehr provisorisch damit geflickt worden. Man sieht auch, dass auf der Weideseite frischer Aushub zu sehen ist. Und auch in unmittelbarer Nähe meine ich auch einen Wolfstrittsiegel gefunden zu haben. Ich habe es auch natürlich bildlich dokumentiert.
Das Foto haben wir, genau. Das heißt, da könnte mutmaßlich die Stelle sein, wo die Wölfe rein sind. Also sie haben den Zaun unterwunden und wenn ich das richtig sehe, ist da auch ein Tor, oder?
Ja, also die Weide ist zweigeteilt, da mit einem Tor verbunden, was aber auch, also würde man den einen Teil besser schützen, es nichts bringen würde, weil der Wolf, wenn er auf die andere Weide gekommen wäre und das Tor durchschlüpfen könnte.
Das sind ja auch die klassischen Einfallstore, ne? Diese Tore, diese Weidetore, die dann meistens irgendwie, genau. Da wühlen die sich unter durch.
Die fahren mit ihren Radladern da durch zum Ausmisten, bringen Futter und dann sind die Fahrspuren einfach so tief. Und wenn das nicht nachgebessert wird, dann kann man drunter Limbo tanzen.
Ja, das ist gut.
Es ist ein
Angesichts dieser ganzen Zaunsituation habt ihr Kontakt zum Betreiber des Hofs aufgenommen, richtig?
Genau, wir haben dann, als wir später dann zu Hause waren, das Ganze haben sacken lassen, haben wir dann gedacht, können wir irgendwas machen? Meine Partnerin hat sich dann über die WhatsApp-Hofnummer direkt gemeldet und hatte dann der Frau des Betreibers direkt Hilfe angeboten. Sie kennt sich mit Antragswesen aus, hat gesagt, sie könnte dabei unterstützen, wenn es nötig wäre, hat auch quasi Sofortmaßnahmen mit angeboten. Natürlich jetzt nicht alles in der Ausführlichkeit, wie man es jetzt in so einem Telefongespräch hätte machen können. Auf jeden Fall, der Kontakt war da, Hilfe wurde angeboten und auch eine Antwort kam recht zeitig sogar, sehr nett erst. Man schien das Angebot auch annehmen zu wollen. Sie hatte dann darauf verwiesen, dass wir uns an ihren Mann wenden sollen. Aber dann erst morgen, weil wir hatten dann schon, ich meine, es war irgendwas 8 Uhr rum oder sowas. Und ja, das hatte meine Partnerin dann auch direkt am nächsten Morgen gemacht. Sie hat sich extra die Zeit freigeschaufelt. Hat eben um 8 Uhr dann die WhatsApp geschrieben, dass sie jetzt verfügbar wäre. Wenn Interesse besteht, kann er sie gerne anrufen. Und dieser Anruf oder auch nur eine WhatsApp ist in diesem Tag nicht mehr bei uns eingegangen.
Okay, das heißt mit Soforthilfe, das hätte bedeutet, man kann dort Zäune, provisorische Zäune bestellen. Die bekommt man vom Land oder eben halt von Vereinen, von Verbänden zur Verfügung gestellt in solchen Notsituationen, wo es einen Riss gegeben hat und wo zu befürchten steht, dass die Wölfe ein zweites Mal kommen. Das alles habt ihr angeboten und das wurde nicht angenommen, ja?
Genau, das ist korrekt.
Es macht mich fassungslos, ne? Also man bekommt Hilfe angeboten. Ja, und nutzt diese Chance nicht. Also mir liegen ja auch die Posts vor von Social Media von dem Loscheidhof. Es wird ja dramatisiert, ne? Ich habe Fernsehberichte gesehen, wo daraus hervorgeht, ja, dass da teilweise Lämmer sind, die mit der Flasche aufgezogen wurden. Dann macht man doch eigentlich alles Mögliche, um sie zu schützen.
Ja, wir haben uns ja auch sogar an den Bürgermeister gewandt, weil, also wir kennen ihn auch früher, wir haben selber auch Pferde. Und da, wo wir früher unsere Pferde eingestellt hatten, hatte seine Tochter auch ein Pferd stehen. Also wir wissen, wer er ist, haben uns auch schon mal unterhalten und haben deswegen auch gedacht, dann komm, melden wir uns. Weil er hatte es auch unter Social Media kommentiert, dass er sich auf Landesebene jetzt dafür einsetzen wird. Wir konnten uns natürlich schon denken, in welche Richtung er das Ganze dann provozieren möchte. Ja, für ihn war aber erstmal keine Hilfe oder Maßnahme notwendig. Er war auch zu Anfang nicht ganz so einsichtig, was unsere Überzeugung zu dem Ganzen anging. Er hatte dann auf den Zeitungsartikel verwiesen, den wir dann auch gesehen hatten. Und dass der Wolfsgutachter ja auch da war. Und ja, in diesem Zeitungsartikel stand halt drin, dass der Zaun schon optimal wäre.
Es ist unglaublich, aber die Realität hat uns ja sehr, sehr schnell eingeholt. Erzähl uns bitte mal, was am Sonntag darauf, also 2 Tage später, passiert ist.
Ja, wir haben gegen, ich glaube es war 7:30, waren wir schon relativ früh wach. Und dann haben wir wieder gesehen, dass der Loscheidhof selber einen Beitrag veröffentlicht hat. Und es kam wohl wieder zu einem Riss mit 2, glaube ich diesmal, toten Schafen, die sie dann am Morgens wohl auf der Weide gefunden haben.
Das gleiche Prozedere, ihr habt euch fertig gemacht, angezogen, Kind gepackt und seid rausgefahren, richtig?
Richtig, genau. Das, weil uns das erste Mal dann auch so schockiert hatte und wir ja wirklich schon fast damit gerechnet hatten, dass es unter diesen Maßnahmen eigentlich wieder passieren muss, sind wir dann hin und haben dann vor Ort die toten Tiere noch auf der Weide liegen sehen.
Habt ihr den Weidetierhalter vor Ort angetroffen?
Nein, vor Ort war niemand. Also der Hofladen schien zwar, zumindest der Schild stand draußen geöffnet, es war aber so kein Auto zu sehen. Und wir haben dann quasi das Gleiche gemacht, was wir an dem anderen Tag auch gemacht hatten, uns dann nochmal von dem Zaun ein Bild verschafft und wir haben halt leider wirklich gemerkt, dass sich nichts geändert hat. Also wenn Strom drauf gewesen war, wurde irgendwas wieder abgebaut, was aber theoretisch ja, so würde ich es verstehen, für den Rissgutachter, ja, eigentlich hätte alles stehen bleiben müssen, weil der Ist-Zustand so hätte ja aufgenommen werden sollen. Wir haben kein Weidestromgerät gefunden, man konnte so dran fassen. Es war unverändert.
Ein ganz großes Problem bei solchen traurigen Ereignissen ist ja immer das, was medial daraus entsteht. Bereits am 23. Mai erschien ja ein Artikel über den ersten Riss in der Aachener Zeitung. Du hast das eben gerade schon erwähnt. Das war ein Artikel, über den wir jetzt an dieser Stelle dringend sprechen müssen, weil das ist quasi die Grundlage für die ganze weitere Berichterstattung, die daraus entstanden ist. Die Überschrift war alleine schon eindrücklich. Da stand in dem Artikel der Aachener Zeitung: Wolf schlägt tagsüber zu in der Nähe eines Spielplatzes. Dann wird besagter Wolfsberater zitiert, dass der Riss tagsüber stattgefunden hat, dass die Tiere in einem optimalen Zaun eingezäunt gewesen seien. Und es wird die Ortsvorsteherin zitiert, die auch nochmal betont, ja, der Spielplatz in unmittelbarer Nähe. Und die Weiden dürfen nicht zum Selbstbedienungsladen werden und sie fordert eine Eingrenzung der Wolfspopulation. Warum ist dieser Artikel so problematisch?
Ich hatte am Anfang ja schon versucht, so ungefähr die Lage des Hofes zu beschreiben. Wir waren jetzt erst einen Tag später da und bis jetzt konnten wir auch noch keine genaue Uhrzeit finden, wann das tagsüber gewesen sein soll. Ich halte es für eher unwahrscheinlich, weil da ist dann auch doch so viel Verkehr. Es war ja auch in der Woche ganz normaler Publikumsverkehr, Arbeitsverkehr und der Hofladen hatte auf. Und selbst als wir da waren, also der Hofhund, sobald man sich da irgendwo in der Nähe der Weide aufgehalten hat, der hat quasi auch eigentlich sofort angeschlagen. Also solange wir um die Weide rumgelaufen sind auf dem Feldweg, hat im Prinzip auch der Hofhund gebellt. Also
du meinst,
ich würde es eher bezweifeln, dass der Wolf da tagsüber drin war.
Also zumindest hätte das ja tagsüber jemand sehen müssen, oder? Ich glaube, das ist ja schon mal das Erste. Wenn da so viele Menschen sind, wenn da so viele Autos vorbeifahren, hätte ja jemand sehen müssen, dass da gerade ein Blutbad passiert.
Genau, also wenn man sich ja auch die Bilder von den Schafen anguckt, da wurde ja salopp gesagt auch schon ein gutes Stück rausgefressen. Dass das ein Wolf war, würde ich auch ausschließen. Es sieht mindestens zwei und das wäre auch in der Menge dann in der Dauer aufgefallen, die ganze Unruhe.
Ja, die müssen sich da ja aufgehalten haben längere Zeit, wenn die da richtig das Tier verspeist haben, ja.
Genau, also es mag sein, dass tagsüber für die Betreiber auch heißt, wieder am zweiten Riss, dass es um 6 Uhr war. Da wurde ja zumindest mal eine, zumindest haben wir es rausbekommen, eine Uhrzeit genannt, gegen 6 Uhr. Wenn das schon tagsüber ist, okay, dann war es tagsüber. Ja, ich würde es ja in den frühen Morgenstunden vielleicht genauer bezeichnen. Aber definitiv würde ich ausschließen, dass der erste Riss am helllichten Tage stattgefunden hat.
Also fassen wir zusammen, in diesem Artikel in der Aachener Zeitung standen eine Menge Thesen, die so nicht belegbar sind und die auf jeden Fall hätten hinterfragt werden müssen und die dringend hätten eingeordnet werden müssen. Das Problem ist eben halt, dass alle Sender, also dass die Sender, die darüber berichtet haben, wie WDR, Lokalzeit und auch Sat.1, ich glaube auch RTL, auf diesen Zug aufgesprungen sind und auch Zeitungen genau diese Panik und Desinformation verbreitet haben. Das Ganze war wie so ein Lauffeuer. Und vor allen Dingen ist immer wieder die Rede von diesem Wolfsberater, der dort zitiert wird, dass der Herdenschutz optimal ist, was wir jetzt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausschließen können. Also Herdenschutz optimal, nein, definitiv nicht. Also müssen wir jetzt über diesen Wolfsberater mal sprechen. Der ist ja nun schon mehrfach hier erwähnt worden. War der euch vorher schon bekannt?
So direkt nicht. Also wir sind so sehr wolfsinteressiert und haben auch die ein oder anderen Kontakte hier in der Umgebung. Und wenn schon mal ein Riss eher vorgefallen ist und wir haben dann zu unseren Kontakten mal eine WhatsApp geschrieben, so hey, hast du das mitbekommen und wie sieht das Ganze aus? Dann kam direkt so ein Wolfsberater X, der auch jetzt hier vor Ort war, da kann man nicht viel erwarten. Also das war bisher immer die gängige Meinung von Leuten, die sich deutlich besser mit dem ganzen Sachverhalt auskennen wie wir, dass leider dieser Wolfsberater zu Rate gezogen wurde. Das ist das, was wir über ihn wissen.
Die meisten Wolfsberater, Rissgutachter arbeiten ehrenamtlich und dann nutze ich mal den Begriff des schwarzen Schafes. Ne? Wenn man dann so jemanden in seinen Reihen hat, das wirft natürlich auch ein schlechtes Licht auf alle anderen, die ihre Arbeit wirklich toll, professionell und richtig machen.
Zumal wir unsere Chronologie ja mal aufgeschrieben haben mit Bildern, also ich würde jetzt nicht sagen professionell, aber für jeden sehr gut verständlich und haben das Ganze auch ans Landung geschickt. Und da haben wir dann auch über andere Stellen, die sich nach da gewandt haben, erfahren, dass noch nicht mal der erste Riss gemeldet wurde. Also es ist keine Beprobung eingegangen, noch irgendetwas seitens des Wolfsberaters. Das Landgericht wusste von nichts, außer das, was wir und auch jemand anders da schon überhaupt berichtet hatte, weil Fragen aufkamen, wie kann das ein optimaler Zaun gewesen sein? Und die waren sehr verblüfft und waren dann auch an unserer Stellungnahme wirklich interessiert, wie wir das Ganze betrachten.
Also der Rissgutachter hat zuerst mit der Presse gesprochen, bevor er alles überhaupt fertig erarbeitet hat und in der Behörde eingereicht hat, oder?
So würde ich es auf jeden Fall unterstreichen, ja.
Wie geht es für euch jetzt vor Ort weiter, Thomas?
Wir haben jetzt nochmal Kontakt zum Bürgermeister gesucht und scheinbar nach dem zweiten Riss, da hatten wir übrigens auch nochmal den Hof kontaktiert, aber da wurde auch dann wieder gesagt, wir haben alles gemacht, der Zaun ist sicher, wir können nichts mehr tun. Hat zumindest der Bürgermeister signalisiert, dass er gesprächsbereit ist. Wir haben versucht, unser Anliegen zu schildern, dass es nun mal seit Jahreswechsel offiziell Wolfsgebiet ist und nicht mehr nur Pufferzone. Und wir wirklich bemüht sind an einer Lösung, die für alle Seiten zielführend ist. Dass er vielleicht sogar in der Gemeinde und den umliegenden Gemeinden so auch als Vorbild vorangehen kann und auch eigentlich muss, dass die Weidetiere in der Umgebung besser geschützt sind. Weil von Seiten des Landes, ich glaube, da sind wir uns einig, da wird in absehbarer Zeit erstmal noch nichts kommen in Richtung Abschüsse, wie auch immer man das Ganze sehen mag. Von daher kommt man hier bei uns aktuell nicht mehr darum, Fördermittel zu beantragen und seine Herden vernünftig einzuschützen. Wenn man es auch wirtschaftlich sieht und sagt, hey, ich stehe da überhaupt nicht hinter, aber das Geld will ich auch nicht selber dafür tragen. Dann muss man die Fördermittel beantragen, den Zaun aufstellen, damit man überhaupt am Ende entschädigt wird.
Das ist richtig. Was sind denn so rückblickend auf die letzten 7 Tage deine Gefühle, die so zurückbleiben?
Ja, ich hoffe, dass das Negativbeispiel für viele ein Wachrüttler war. Zumindest jetzt ihre Zäune und alles nochmal zu kontrollieren und wirklich sich an Stellen melden, die zuverlässig sind, die beratend wirklich gut zur Seite stehen und dass die Zaunkonzepte hier überdacht werden und man einfach akzeptieren muss, dass der Wolf nun mal da ist. Ich glaube oder hoffe, dass viele das auch wirklich machen, aber ich habe noch die Befürchtung, dass es immer noch den einen oder anderen gibt. Ich weiß nicht, ob man es von Hass zerfressen nennen kann gegenüber dem Wolf, dass man es einfach dann doch nicht macht. Und ich glaube, diese Fälle wird es leider trotzdem geben. Aber ich würde einfach mal behaupten, dass ich guter Dinge bin, dass auch wie der Loscheidhof ja selber angibt, man die Tiere liebt. Und man deswegen auch anfängt, die Tiere besser zu schützen hier in der Umgebung.
Ja, Thomas, ich danke euch an dieser Stelle ganz, ganz herzlich für euren Einsatz und für alles, was jetzt noch kommt. Da kommt ja noch eine ganze Menge im Nachgang. Ihr habt noch sehr, sehr viel zu tun. Du hast ja gesagt, du hast Kontakt aufgenommen mit allen möglichen Stellen, Behörden, Organisationen, auch mit der Zeitung. Und da wird jetzt noch eine ganze Menge passieren, hoffentlich auch seitens des Bürgermeisters, dass man jetzt einfach mal erkennt, dass man jetzt handeln muss, dass es keine Alternative mehr gibt. Und wir werden natürlich weiterhin Augen und Ohren offen halten und gucken, wo solche Fälle passieren und die möglichst bekannt und öffentlich machen, damit jeder versteht, dass nicht der Wolf in vielen Fällen verantwortlich ist für das Leid auf den Weiden, sondern die Menschen und die HalterInnen selber. Also Thomas, alles Liebe und bis bald.
Ja, auch von mir, lieber Thomas, alles Gute für dich und deine Frau, Gattin. Ja, ich bin in Gedanken auf jeden Fall bei euch. Wir bleiben in Kontakt und tauschen uns weiterhin gut aus. Ja, da kommt noch einiges auf uns zu, denke ich. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze verlaufen wird in Zukunft.
Ja, danke schön. Also wir haben uns jetzt, glaube ich, ab nächster Woche unseren Urlaub erstmal nach der Woche verdient, ja. Mal zur Ruhe zu kommen. Wir sind natürlich trotzdem weiterhin, wenn es zu so Terminabstimmung gibt mit dem Bürgermeister, bleiben wir natürlich trotzdem dran und werden das auch versuchen, in unserem Urlaub dann zu bewerkstelligen. Das ist uns zumindest die ganze Sache wert, dass sich darum gekümmert wird. Ja, wir schauen, was passiert.
Das nenne ich mal Einsatz, das ist Aktivismus pur. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Tja, Max, das sind schon wieder unglaubliche Geschichten, die da passiert sind. Irgendwie menschengemachtes Tierleid, Tiere werden geopfert. Das ist schwer zu verkraften, auch für uns, ne?
Definitiv. Also es macht auch was mit einem. Und ja, diese Dreistigkeit, einfach einen furchtbar schlechten Zaun dahin zu stellen und sich hinterher zu beschweren, dass was passiert ist, und dann noch so auf diese emotionale Schiene zu kommen und sagen, ja, das sind Flaschenaufzuchten teilweise und wir hängen so an den Tieren und wir reden hier von einem Metzgermeister, ne? Also im Grunde macht er ja nicht viel anders wie der Wolf auch, ne? Ja, also ja. Da ist dann die Tierliebe wieder abgeschrieben.
Wir haben auf jeden Fall Anzeige gestellt an das Veterinäramt auf Grundlage von § 3 Absatz 2 Nummer 3 der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung. Das machen wir öfter, da haben wir schon Routine drin. In diesem Fall war das ja mehr als offensichtlich, dass man da auf jeden Fall aktiv werden muss. Haben wir getan, nicht nur wir, viele andere haben das auch getan. Das Veterinäramt in Büren hat momentan mutmaßlich sehr viel zu tun, aber das ist auch gut so. Weil die sollen lieber einmal zu viel als zu wenig hinschauen, ne?
Genau. Die sind jetzt in der Pflicht und sollen einfach mal vorbeischauen und sich die Gegebenheiten auch wirklich mal neutral anschauen.
Und natürlich auch die Weidetierhaltenden in die Verantwortung nehmen. Ich meine, es geht hier um Verantwortung. Jetzt geht es in diesem Podcast um Hintergründe, Erklärungen und mögliche Folgen. Im Raum steht, fassen wir nochmal zusammen, dass ein Wurfsberater falsche Gutachten ausstellen soll. Zeitungen und TV-Sender verbreiten diese Lügen unkommentiert und legen immer auch noch eine Schippe drauf. Und die zuständige Behörde vom Land, das LANUG, soll von all dem nichts wissen. Das hat natürlich einen Beigeschmack. Wir müssen jetzt Sebastian dazu holen. Er ist unser nächster Gast. Er lebt auch dort in der Region und kennt sich dort bestens aus und kennt auch einige der Protagonisten. Hallo, Sebastian.
Hallo, Sebastian.
Hallo, Max und Sabine. Grüßt euch.
Schön, dass du da bist. Du hast ja für uns jede Menge recherchiert. Du hast im Prinzip all das gemacht, was ein klassischer Journalist macht. Du hast Anfragen gestellt, du hast Kontakt aufgenommen mit allen möglichen Redaktionen, aber eben halt auch mit dem Amt. Aber lass uns doch zunächst erstmal über diesen Wolfsberater sprechen. Kannst du uns denn mal erzählen, wer er überhaupt ist? Wir wissen ja noch gar nichts über den, außer dass er eben halt Rissgutachten macht und Wolfsberater ist. Wer ist er?
Ja, der ist bei uns in der Region schon ziemlich lange Wolfsberater und ehemaliger Polizist und ja auch so ein bisschen Naturführer und sowas in der Richtung und nennt sich selber auch Wolfsexperte. Also es wird in den Medien immer so gesagt, dass er Wolfsexperte ist.
Der Mann ist dir bekannt?
Ich hatte einmal kurz mit dem telefoniert gehabt wegen einem scheinbaren Riss, was ich dann als falsch herausstellte, aber so persönlich nicht, aber jetzt nur durch die Medien ist er mir bekannt und hören und sagen.
In der Vergangenheit hat es ja schon einige Fälle mit Ungereimtheiten gegeben. Was soll konkret vorgefallen sein? Gib uns doch mal so einen kleinen Überblick.
Ja, zum Beispiel letztes Jahr im März, also 2024, ist eine Schafsherde oben bei Simmerath angefallen worden von Wölfen, was auch direkt auch bewiesen worden ist, dass es Wölfe waren. Was nachher ist dann ein Video dazu rausgekommen bei der Lokalzeit Aachen, wo ein Zaun aufgestellt worden ist, der bestimmt 1,70 Meter hoch ist ungefähr. Und der Wolfsberater hat genau vor dem Zaun ein Interview gegeben, hat darauf hingewiesen, dass der Zaun so hoch war. Und dieser Zaun ging über die Schulter von ihm drüber. Und nach Nachforschungen und ein Kollege, der da in der Gegend wohnte, der hat dann auch ein Foto geschickt. Und von dieser Weide und wo die Schafe drauf waren, das war ein Zaun, der war vielleicht 1,20 Meter hoch. Und darauf habe ich dann ein bisschen Nachforschung angestellt und habe jemanden gefunden, der dann wirklich bei dem Interview dabei war. Und er hat mir dann wirklich gesagt, dass dieser Zaun nur für das Interview aufgestellt worden ist. Also dieser Zaun wurde aufgestellt fürs Interview und danach wieder abgebaut.
Ich bin sprachlos.
Ja, wobei man muss auch sagen, der Zaun, der davor da war, der war auch circa 1,20 Meter hoch. Und auf dem Foto von dem Kollegen war ein Elektrogerät dabei. Aber wie sicher der Zaun selber war, kann ich nicht drauf eingehen. Aber dieser eine Zaun, um zu verdeutlichen, hier, der ist sogar über 1,70 Meter Zaun drüber gegangen, der ist extra aufgestellt worden.
Aber es geht noch weiter, die Liste der Skandale.
Ja, wir hatten hier im Nachbardorf bei uns, wo ich wohne, ist auch ein Vorfall gewesen mit Wölfen, wo die auch mehrere Schafleiter gerissen wurden. Die sind dann ausgebrochen, die Schafe, und waren im Wald verteilt. Und natürlich war dann auch in dem nächsten Tag ein Bericht drin in der Zeitung. Also ich glaube, die Berichte gehen schneller in die Zeitung als zum Lanug. Und da hieß es auch, dass der Zaun wolfsicher gewesen wäre. Auch der Mindestschutz über Mindestschutz gewesen wäre und sowas. Und dann hatte ich mal mit Anwohnern gesprochen, weil das doch nah am, am Waldrand war. Und bei uns hier, die Häuser sind alle sehr nah am Wald. Und dann ging es darum, dass die Leute meinten, da war kein Elektrozaun. Aber wie gesagt, ich habe da leider keine Bilder zu, aber es ging hier rum, dass dieser Schäfer dann auch keinen Elektrozaun hatte. Und aber nichtsdestotrotz wurde dann im Lanug gemeldet, dass es einen Elektrozaun gab und in den Medien natürlich dann auch als allererstes dazu.
Wurde der auch in den Medien gezeigt, der Elektrozaun, der nicht da war?
Nee, da gab es keine Bilder
okay,
zu.
Okay, okay.
Da gab es keine Bilder zu, auch kein Interview oder sowas. Das wurde nur in den Nachrichten so geschrieben.
Okay.
Ja.
Und zum Schluss endlich geht es ja auch um den Loscheidhof als dritten Fall.
Ja, das ist ja die Krönung. Es gibt ja einige Beweise, wie ihr wahrscheinlich ja vom Thomas ja schon vorher gehört habt, dass er ja gar nichts war. Ich bin an dem Zaun auch schon so oft vorbeigefahren, habe selber gesagt, man, dass da nichts passiert. Die wissen auch, dass jetzt hier die Wölfe sind, weil es auch oft in den Medien durchgeht. Und man kann das von dem Straßenrand aus sehen. Ich hatte es ja schon gesagt gehabt, also oder Thomas hat es vielleicht schon gesagt gehabt, da ist eine vielbefahrene Straße, da fahren keine Ahnung wie viele Leute jeden Tag dran vorbei. Und jeder kann das sehen, das ist einfach nur ein Maschendrahtzaun gewesen. Und dann wird natürlich direkt in den Medien gesagt, ja, das ist ein Elektrozaun gewesen, 1,20 Meter hoch, über den Mindestschutz und ja, der gar nicht vorhanden war.
Wie schätzt du das denn ein? Kann es sein, dass dieser Zaun unter Strom stand? Das wird ja überall berichtet.
Ja, wenn er unter Strom stand, also das, ich war selber nicht da, weil ich an dem Tag nicht im Lande war. Wenn er unter Strom stand, dann war es auch illegal, weil der stand ja, wenn, dann müsste da ein Stacheldrahtstrom gestanden haben, was ja nicht erlaubt ist in Deutschland. Also es war nur Litzen mit Stacheldraht da. Und aber ich habe selber nicht gesehen, ich war wie gesagt selber nicht da, aber was ich gehört habe, war kein Strom drauf.
Aber das hält sich ja hartnäckig in allen Medien, dass es ein Stromzaun gewesen sein auf dem Loscheidhof.
Ja, es wird dir überall gezeigt in den Medien, ja. Und jetzt haben sie auch ein Video gemacht bei der Lokalzeit wieder und beim Sat.1 und da sieht man auch, da haben sie nachträglich dann ein Gerät hingestellt, was an einem Stacheldraht angeschlossen ist. Und Stacheldraht ist ja verboten, ne? Das darf ja gar nicht sein. Ne?
Die haben da ein Gerät hingestellt?
Ja.
Und an den Stacheldraht angeschlossen?
Ja, genau. Ja, die haben gezeigt, dass halt, ja, wir haben doch Strom drauf. Am Stacheldraht halt. Nur nicht an der Litze oder Aludraht oder sowas, wie es sein sollte, sondern am Stacheldraht. Ja.
Das ist dumm. Aber scheinbar tut sich ja, oder scheinbar kennt sich ja der Rissgutachter dann gut mit Requisiten aus.
Ja, wahrscheinlich. An den aktuellen Videos war der auch nicht mehr beteiligt. Ich gehe mal davon aus, dass er sich jetzt da raustun möchte.
Okay. Es geht hier um sehr, sehr viele Vorwürfe. Von Lügen über Desinformation bis natürlich zu Manipulation und zu vielleicht sogar zu unrecht gezahlten Entschädigungen. Das wissen wir nicht, das müssen andere ermitteln, das ist nicht unsere Aufgabe. Aber die Frage, die sich mir jetzt stellt, wie konnte sowas so lange unbemerkt bleiben?
Ja, es gibt halt keine Kontrolle dazu. Ne? Es geht ein Wolfsberater dahin und wenn ein Wolfsberater dann anderer Meinung ist, dann eine eigene Meinung hat und die er vertritt und dann kann er halt unkontrolliert das so machen.
Das verschiebt die Rissstatistik, das verschiebt die öffentliche Wahrnehmung zum Thema Wolf. Das ist eine hochbrisante Gemengelage, die wir hier gerade vorfinden.
Mhm. Das sehe ich auch so. Also es sind viele Falschaussagen, die das Tier ins falsche Licht schieben.
Ja, das sehe ich auch so.
Ja, und letztlich ist ja dieses Verhalten von diesem einen Rissgutachter ja so schädlich für die komplette Branche.
Ja.
Ich habe tatsächlich auch Anrufe bekommen von Wolfsberatern. Insgesamt von 6, die gesagt haben, wenn ihr darüber berichtet, dann bleibt anständig und sagt auch immer wieder, dass die meisten von uns schwer in Ordnung sind und dass wir eine wichtige Rolle spielen, dass wir Vermittler sind zwischen Weidetierhaltenden und Behörden und, und. Das sehen wir auch so. Müssen wir an dieser Stelle ausdrücklich sagen. Es geht hier, wenn das diese ganzen Vorwürfe sich bestätigen, wir müssen im Konjunktiv reden, im Zweifel immer für den Angeschuldigten. Es geht hier um wirklich gewaltige Vorwürfe, aber um sehr wahrscheinlich Einzelfälle. Ne? Das sind Einzelfälle, aber über die muss man trotzdem reden, weil auch diese Einzelfälle große Wirkung haben. Und letztlich ist es ja so, dass diese Risse dann in der Vergangenheit als geschützte Weidetiere in die Statistik eingegangen sind, was ja so nicht stimmt. Also das kann man so nicht stehen lassen. Da müssen wir leider drüber berichten.
Ja, das ist richtig. Ja. Man sieht es ja in der Statistik, man kann es ja bei Wolf NRW sehen, wie viele Weidetiere dann wirklich geschützt sind. Und das ist ja nur ein kleiner Anteil. Und hier in der Eifel sind sie anscheinend alle geschützt. Zum Teil jedenfalls.
Wir haben das vorhin schon kurz angesprochen, die Medien spielen eine zentrale Rolle. Sie übernehmen das teilweise wirklich unreflektiert, was Ihnen da geboten und gesagt wird. Du hast Kontakt aufgenommen zur Aachener Zeitung. Über den Artikel haben wir schon mit Thomas kurz vorhin gesprochen. Da geht es zum einen über die Überschrift und um Aussagen des Wolfsberaters, die so nicht richtig sind und ein schiefes Bild vermitteln. Du hast die Zeitung und die Verantwortlichen der Zeitung mit den Vorwürfen konfrontiert. Was haben sie dir gesagt?
Ich hatte mit der Aachener Zeitung, mit der Journalistin telefoniert, die diesen Artikel geschrieben hat. Und sie meinte, ja, wir haben immer gedacht, oder sie hat gedacht, dass der Wolfsberater eine zuverlässige, vertrauenswürdige Quelle ist. Und ihr war nicht so bewusst, dass da eventuell Falschaussagen gemacht werden.
Also sie hat zu keiner Zeit irgendwie mal überlegt zu recherchieren oder die Dinge mal von einer anderen Seite zu beleuchten? Sie hat dieser Person vollumfänglich vertraut?
Anscheinend ja.
Ja, ich hatte ja auch Kontakt aufgenommen zu dieser Journalistin von der Aachener Zeitung. Und bei mir kam an, ne, sie sucht nach Menschen, die halt ihre Expertise abgeben möchten, die wissen, wie die Gegebenheiten vor Ort sind. Und daraufhin meldete ich mich bei ihr, bin aber ziemlich schnell in der Mailbox gelandet. Da habe ich drauf gesprochen. Ich habe auch nicht erwähnt, von wo ich komme, einfach nur meinen Namen genannt und um Rückruf gebeten in dieser Sache. Und ja, bis heute keine Antwort erhalten.
Also ich stehe per WhatsApp mit ihr in Verbindung und auch mehrere Telefonate und sie hat mir bestätigt, dass sie der Sache nachgeht. Und aber es ist das Problem, dass sie auf Antworten warten muss und es meldet sich noch keiner. Also sie hat Anfragen an den LANUG gestellt, da gibt es anscheinend noch keine spezifische Äußerung dazu. Und dann den Wolfsberater angeschrieben, sie wartet noch auf Antworten, würde sich dann bei mir melden, wenn sie was Neues hätte. Sie würde aber dranbleiben und sie hofft, dass es nicht so lange ziehen würde.
Na, sind wir gespannt. Wir bleiben auch dran. Das ist ein Versprechen. Ne?
Eine Sache hat die Zeitung ja schon richtig gestellt. In einem Zeitungsartikel stand drin, dass letztes Jahr 3 Rinder auf einem Hof vom Wolf gerissen worden sind. Und dann habe ich auch in der E-Mail den geschrieben, dass es nicht richtig ist. Auf der Seite vom LANUG steht dazu, dass keine DNA-Proben, also da waren für den Wolf. Und auch das Rissbild, also gar kein Rissbild, sondern das sind Verletzungen, die keine Ahnung wie hergekommen sind, aber sprechen alle nicht für den Wolf. In den Medien wurde geschrieben, dass es ein Übergriff vom Wolf gewesen ist, auf dem Hof, im Offenstall.
So. Was dann der Wolfsberater so auch bestätigt hatte wahrscheinlich.
Der Wolfsberater hat gesagt, es wäre ein Wolf gewesen, aber nach meinen hat der LANUG gesagt, es ist kein Wolf gewesen, es sind untypische Verletzungen. Und auch keine DNA-Spuren da gewesen.
Das heißt aber, das hat die Aachener Zeitung jetzt korrigiert. Aufgrund deines Zutuns haben sie das jetzt geändert im Text.
Ja, nicht im Text, sondern die haben einen kleinen Artikel reingeschrieben in die Aachener Zeitung und haben dann reingeschrieben, es wären keine DNA-Nachweise an den Rindern gewesen.
Okay, das war so schon mal gut. Ein guter erster Schritt. Ja. So, dann hattest du Kontakt mit dem WDR. Da lief ja in der Lokalzeit Aachen auch ein Beitrag, der im Prinzip genau die gleichen Sachen bedient hat wie der Artikel in der Aachener Zeitung. Da geht es um Elektrozäune und dass trotz der Zäune die Schafe überfallen worden seien. Dann hat die Landwirtin gesagt, sie habe gesehen, wie der Wolf dem Schaf ins Genick gebissen und so die Kehle durchgebissen habe. Das wurde in dem Beitrag auch gesagt, wurde auch gar nicht mal irgendwie reflektiert, dass man ja die Kehle nicht von oben durchbeißen kann. Das hätte man ja zumindest mal erwähnen müssen oder in Frage stellen müssen. Dann ging es um die 7 Schafe und Ziegen und 3 weitere Lämmer, die verschwunden waren. Der Wolfsberater hat in diesem Beitrag vom WDR dafür eine ganz einfache Erklärung. Die müssen mit dem Lamm im Fang über den Zaun gesetzt haben, sagt er wörtlich. Ja. Und dann ist in dem Beitrag auch noch die Rede von zunehmenden Rissen. Und die würden immer näher an die Ortschaften rangehen, so der Text der Reporterin. Also, und dann kam natürlich auch noch der berühmte Spielplatz zur Sprache in diesem Beitrag vom WDR. Dann war da noch der Bürgermeister, der sich an die Politik richtet. Und der Beitrag endet mit der Aussage, dass beide Wolfsangriffe tagsüber stattgefunden hätten. So, diese Redaktion hast du konfrontiert damit. Wie war die Reaktion seitens des WDR?
Also das WDR hat auch zum Teil die gleichen Äußerungen gemacht. Die haben jetzt die freie Journalistin diesen Bericht da geschrieben oder nicht gefilmt hat, zitiert. Und sie soll sich bitte dazu äußern, zu diesen Vorwürfen, die jetzt da im Raum stehen. Die warten jetzt noch auf eine Äußerung von ihr, wie es bei den anderen auch war. Wir müssen noch warten auf Informationen.
Und in der Zwischenzeit wird munter weiter, werden diese Artikel und diese Beiträge sich angeschaut, sie werden geteilt und das Unheil nimmt seinen Lauf,
Genau. Ja, was einmal gesagt wird, bleibt gesagt.
Ja, das Internet vergisst auch nie. Wie optimistisch bist du denn, dass es da dazu kommt, dass man das mal sachlich aufklärt alles?
Also bei der Aachener Zeitung denke ich schon, dass die Frau, die war aber sehr, sehr, hörte sich sehr engagiert an. Bei der Lokalzeit hieß es, dass es nach ganz oben geht und dass sie zum Chefredakteurin gerufen wird, die freie Reporterin und freie Journalistin. Ich werde dranbleiben auf jeden Fall. Nochmal nachhören nächste Woche, Mitte der Woche nochmal. Mal schauen, was es gibt.
Entscheidend ist aber auch, dass du mit der verantwortlichen Behörde Kontakt aufgenommen hast. Über die haben wir jetzt noch gar nicht geredet. Das ist das hier schon öfter genannte LANUG. LANUG steht für Landesamt für Natur, Umwelt und Klima Nordrhein-Westfalen. Mit wem hast du da Kontakt aufgenommen?
Ich hatte an dem Sonntag, wo dieser zweite Vorfall gewesen ist, direkt bei dem LANUG angerufen, bei der Hotline. Dann bekam ich auch eine halbe Stunde später einen Rückruf von einer Sachbearbeiterin aus dem Bereich Wolf NRW. Und dann habe ich hier den Stand der Dinge erklärt, was da wirklich vorgefallen ist und was wir von dem Wolfsberater alles gehört haben. Und dann hat sie gebeten, ob ich da eine E-Mail schreiben könnte. Und dann habe ich eine E-Mail geschrieben mit diesen ganzen Vorfällen, die ich jetzt schon so ein bisschen aufgelistet hatte zu diesem Wolfsberater. Und auch um ein paar Sachen zu den Vorfall, der jetzt hier am Luchschalder Hof passiert ist.
Waren die Vorwürfe dort schon bekannt? Gegen den Wolfsberater zum Beispiel?
Also da sagten sie jetzt selber nichts von, nein.
Und haben die sich bei dir zurückgemeldet?
Nein, ich habe eine lange E-Mail geschrieben dazu mit Fotos und Berichten von den Zäunen und von diesen anderen Vorfällen und da habe ich keine E-Mail bekommen. Ich hatte dann am Mittwoch nochmal angerufen, nachgehört, wie es aussieht und die warten immer noch auf das Rissgutachten vom Wolfsberater, der anscheinend noch nicht da ist bei so einem wichtigen Fall. Und arbeiten die anderen Fälle auch auf. Ich hoffe, dass es da auch ein Ergebnis geben wird dann.
Ja, okay, dann gehen wir jetzt mal davon aus, dass das alles seinen Gang gehen wird. Hast du das Gefühl, dass die das dort ernst nehmen?
Ich denke, dass es schon ernst genommen wird, weil ich bin nicht der Einzige, der sich da beschwert. Und die Thematik ist alles schon ein bisschen bekannt, glaube ich.
Ja, wir bleiben auf jeden Fall ja auch an dem Fall dran. wenn wir uns einmal festbeißen, dann lassen wir nicht locker.
Naja, hier liegen die Fakten jetzt auf dem Tisch. Also da müssen wir dranbleiben. Ja. Da gibt's gar keine Alternative mehr, ne? Sebastian, du bist viel unterwegs bei dir in der Natur, in der Eifel, in NRW. Du hast viel Kontakt zu Menschen. Du hast auch sehr, sehr oft schon miterlebt, wie tief die Gräben sind zwischen Mensch und Wolf und wie weit die Diskussion fortgeschritten ist. Wenn man jetzt in Nordrhein-Westfalen lebt und sich objektiv und sachlich informieren möchte, wie kann man das tun aus deiner Sicht? Gib uns mal mit was auf den Weg.
Also ich würde mich als erstes informieren auf der Seite Wolf NRW. Da gibt es alle Wolfsgebiete, wo Wölfe schon sesshaft sind und ausgewiesen. Dann gibt es Handlungsanweisungen, wie man das machen kann. Dazu gibt es dann auch noch Auflistungen, wo vermeintliche Nutztierrisse, also Nutztierrisse sind. Die werden eigentlich recht schnell aufgelistet. Dann auf der Seite, eine Seite weiter kann man dann schauen. Es gibt da Wolfsnachweise. Auf diesem Seite Wolfsnachweise sind alle Wolfsnachweise in NRW aufgelistet. Was ich auch sehr gut finde, ist, das wird auch aufgelistet, ob die Nutztierrisse, die gerissen worden sind, wo ein Wolfsnachweis gibt, ob die geschützt worden sind. Mhm. Da kann man sich mal die Liste angucken. Und bei den wenigsten, also bei den allerwenigsten, ist wirklich ein Mindestschutz vorhanden gewesen. Und das ist, ich tippe auf 90% sind leider ungeschützte Weidetiere gewesen.
Unfassbar.
Und ich finde das super, dass das so öffentlich gemacht wird, dann kann man sich mal das mal ansehen.
Ja, ich bin auch schockiert. Wir haben wirklich 25 Jahre Wölfe in Deutschland und es gibt Gegenden in unserem wunderschönen Land, für die das ganz offensichtlich völlig überraschend ist, dass man doch seine Tiere entsprechend zäunen könnte. Also ich komme da nicht drauf klar.
Nein, vor allen Dingen in der öffentlichen Wahrnehmung ist es ja so, dass alle Tiere, die gerissen werden, geschützt waren. Wenn du dich mal umhörst, die Leute glauben, dass die Übergriffe, die wir zu beklagen haben, auf geschützte Weidetiere passiert sind. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Mhm. Die allermeisten sind natürlich nicht geschützt, denn wenn sie geschützt wären, gäbe es nicht so viele Übergriffe. Das wissen wir ja, aber wir müssen das immer wieder hier erwähnen. Wir müssen das immer wieder in den Fokus rücken, damit sich das rumspricht, weil das kann man ja nachlesen, wie du sagst, so schön auf dieser Seite. Wir verlinken die natürlich hier auch in den Shownotes. Und alles, was ihr überhaupt noch wissen müsst zu diesem Fall, findet ihr dann bei uns in den Shownotes. Aber das ist ganz, ganz wichtig, was du sagst. Sachliche Informationen bekommt man dort. Man sollte das auch wirklich nutzen. Sebastian, was ist denn dein Wunsch für die Zukunft?
Dass mit diesem Thema wirklich ehrlich umgegangen wird. Das ist so wichtig. Wir leben in einer Demokratie. Ob der Wolf jetzt hier sein soll oder nicht, das müssen die Bürger entscheiden. So, und die Bürger können sich nur ihr eigenes Bild bilden, wenn Wahrheit vermittelt wird. Wenn die Medien wirklich arbeiten daran, dass es wirklich die Wahrheit vermittelt, dass es nicht gehetzt wird, dass es nicht gelogen wird und dass ehrlich mit dem Thema umgegangen wird, damit die Leute sich auch wirklich ehrlich informieren können und nicht irgendwelche Randgruppen oder Interessensgruppen anfangen zu hetzen und ein komplett falsches Bild wiedergeben, was so nicht wahr ist. Und was in der Zeitung steht, soll auch wirklich wahr sein. Wie sollen die Leute denn wirklich wissen, was denn was Wahrheit ist und was verkehrt ist?
Stimmt.
Was falsch ist.
Richtig, ja.
Dann würde ich sagen an dieser Stelle, Sebastian, auch wir bleiben in Kontakt. Wir werden sicherlich noch das ein oder andere Mal von dir hier hören in diesem Podcast. Mhm. Jetzt erstmal weiterhin viel Erfolg. Danke für deine wertvolle Unterstützung. Du hast mir sehr viel Arbeit abgenommen, indem du all diese Sachen übernommen hast. Die Recherchen, die Kontaktaufnahmen und alles, was dazugehört. Du behältst das für uns auch im Überblick. Von daher bis zum nächsten Mal und Dankeschön.
Ja, lieber Sebastian, gerne. Auch von mir vielen Dank, sowohl in meinem Namen als auch der Taskforce und letztlich auch im Namen der Wölfe.
Okay, vielen Dank auch. Danke.
Ciao, ciao.
Ciao.
Ja, Max, und was wir noch gar nicht erwähnt haben übrigens ist, dass die Betreiber des Loscheidhofes sich ja damit rausreden, dass sie sagen, sie kriegen keine Förderung, deswegen schützen sie ihre Weidetiere nicht. Das ist ja, entspricht ja überhaupt nicht der Wahrheit, ne? Ein weiteres Märchen.
Genau, sie können seit 2019 Fördergelder beantragen. Das würde denen zustehen, aber sie tun es nicht.
Sie tun es nicht. Lassen wir alles jetzt mal so sacken. Ist eine Menge erzählt worden heute. Viele Dinge, mit denen man wirklich erstmal klarkommen muss. Ja, wir haben hier wirklich Dinge erfahren, die jetzt dringend überprüft werden müssen. Wir selber sind ja auch gerade dabei, diese ganzen Geschichten mit dem Wolfsberater juristisch prüfen zu lassen. Wir werden dagegen vorgehen. Wie? Das entscheidet sich in den nächsten Tagen, ne?
Wichtig zu sagen ist, bei aller Dramatik, es geht um Tierwohl, es geht um verursachtes, künstlich verursachtes Tierleid. Und der Wolf ist am Ende nur ein Bauer in einem großen Schachspiel.
Mhm. Max, dann würde ich sagen, machen wir uns an die Arbeit. Es gibt viel zu tun.
Ja, mein Auto ist sowieso gepackt. Ich mache mich jetzt eh gleich auf den Weg. Bin wieder irgendwo in Deutschland aktiv.
Ich weiß wo.
Mal schauen.
Pass auf dich auf, bleib stabil und ich wünsche euch tiefgreifende Erkenntnisse an diesem Wochenende.
Vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war der Wolfspodcast für heute. Danke fürs Zuhören. Für Fragen oder Anmerkungen schickt uns eine Mail an info@derwolfspodcast.de.